Weltoffen und weltfremd. Das ist unsere neue Predigtreihe. Ich mag diese Begriffe. Ich mag immer Begriffe, die polarisieren, die irgendwie zum Nachdenken herausfordern. Und das sind beides Begriffe, zu denen man ganz schnell eine Haltung hat. Ich vermute, wenn ich jetzt irgendeinen von euch rausgreifen würde und ich mich mit dem unter vier Augen unterhalten würde, würdet ihr sofort irgendwas dazu sagen können. Irgendwas löst das in euch aus. Und das ist gut so. Es lässt einen irgendwie nicht ganz kalt, solche Begriffe. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Spruch, jemand, der offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Und da ist auch was dran. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass alles, was fremd ist, also irgendwie auf Abstand bleibt oder ungewohnt für uns ist, auch irgendwie eine gesunde Skepsis verdient hat, oder? Also wer von uns geht auf Dinge, die ungewohnt und fremd sind, irgendwie total drauf zu? Das ist irgendwie, da haben wir auch so einen gewissen Schutzmechanismus. Und das ist okay so. Und im Petrusbrief geht es um diese Pole. Mal um das eine, mal um das andere. Wie so oft in der Bibel. Pole oder auch polarisieren kann total gut sein. Ich will euch auch kurz erklären, warum. Jesus zum Beispiel hat polarisiert. Erwartet hatten. Sie wollten geheilt werden und er hat geheilt. Und manchmal hat er Erwartungen enttäuscht. In der Bibel gibt es Stellen, wo Jesus Menschen ignoriert, die etwas von ihm wollen. Mal wusch er seinen Jüngern die Füße und mal wies er sie total scharf zurecht. An einer Stelle bezeichnet er sogar Petrus als Teufel, also irgendwie schärfer zurechtweisen kann man irgendwie gar nicht. Mal redet Jesus davon, dass wir die Wange hinhalten sollen. Und an einer Stelle nimmt er die Peitsche und räumt den Tempel auf. Mal sagt er, dass seine Jünger ihm wichtiger sind als seine Familie. Und dann gibt es diese Stelle, wo er am Kreuz in seinen letzten Atemzüge irgendwie sich nur noch um Maria kümmert. Und das Krasseste überhaupt ist eigentlich, dass Jesus auf der einen Seite Gott war und auf der anderen Seite Mensch. Und zwar beides voll und ganz. Und auch wenn wir Christen zu einem Thema sagen, das sollten wir auf jeden Fall machen, und dann kommt ein anderer Christ und sagt, nein, das sollten wir auf gar keinen Fall machen, dann glaube ich, sind wir oft näher an der Wahrheit, als wenn wir irgendwie einen faulen Kompromiss machen, mit dem jeder irgendwie leben kann. Als ich in die FEG gekommen bin, bin ich in einem Hauskreis gelandet. Und in diesem Hauskreis gab es jemanden, der gesagt hat, boah, wir Christen müssen endlich aus unserem zusammen. Gott möchte, dass wir was reißen in der Gesellschaft, um uns rum und in der Gemeinde. Mir geht dieses ganze Lahme total auf die Nerven. Und dann hat ein anderer gesagt, du, aber das ist nicht so richtig. Ich glaube, Gott macht alles. Wir müssen eigentlich gar nichts tun. Wir können uns zurücklehnen. All das, was passiert, ist Gottes Werk. In der Bibel steht, lasst euch an meiner Gnade genügen. Und ich glaube, in diesem Gespräch waren wir näher an der Wahrheit als mit einem faulen Kompromiss. Das lässt sich sogar auf viele theologische Streitthemen übertragen. Und man kommt zu ganz spannenden Ergebnissen, wenn man diese Pole einfach mal zulässt. Mit diesen Polen sind wir oft näher an der biblischen Wahrheit als mit einem Weg, auf dem es nichts zu streiten gibt. Wo wir nicht um die Wahrheit ringen und wo wir auch nicht die Meinung der anderen aushalten müssen. Manchmal betonen wir Prediger in so einer Predigt einen Aspekt, irgendeinen biblischen Aspekt, und vernachlässigen dabei einen anderen. Und dann kommt jemand zu mir, und das ist wirklich schon ein paar Mal passiert, und sagt, das stimmt so nicht, was du gesagt hast. Und zwar deshalb, deshalb und deshalb. Und diese Momente sind total wertvoll. In diesen Momenten wird Gottes Wort lebendig. Man merkt, es ist oft tiefer als das, was man schnell begreifen kann. Das, was man platt so raushauen kann. Und genau das ist wichtig. Start dieser Predigtreihe sagen, lasst euch darauf ein. Fürchtet euch nicht, wenn Gesagtes oder Gedachtes mal euren Widerspruch regt. Ganz im Gegenteil, sprecht das aus und helft einander so, Gott und sein Wesen mehr und mehr zu verstehen. Redet, konfrontiert, denkt, betet. Immer ehrlich. Und mit Ehrlichkeit meine ich, auch dem anderen zugestehen, dass er vielleicht doch recht haben könnte und man selber falsch liegt. Ich glaube, dann können wir das Wort Gottes erst so richtig verstehen. Petrus schreibt diesen Brief vermutlich mit Silvanus, so 60, 64 nach Christus aus Rom. Und er schreibt an mehrere Gemeinden in Kleinasien. Das waren keine Juden. Und Petrus sagt ihnen, wer wir in Christus sind, nämlich neu. Übereinstimmend mit Gottes Heiligkeit. Wenn wir mit Gottes Heiligkeit übereinstimmen, dann müssen wir zwangsläufig irgendwie weltfremd sein. Das geht gar nicht anders. Aber wir sind weltfremd, weil unser Zuhause der Himmel ist. Und weil Gott uns verändert und das fällt auf. Und diese Veränderung bewirkt auch was, nämlich ein vorbildliches Verhalten. Vorbildliches Verhalten ist ein reifes, ein positives Verhalten, das nachhaltig Gutes bewirkt. Und Petrus redet auch viel über Leiden. Er redet nicht über eine Christen und manchmal auch systematisch diskriminiert in ihrem alltäglichen Leben. Er sagt, Leiden ist normal und er sagt sogar, Leiden ist gut. Manchmal sogar notwendig. Und Petrus redet darüber, wie wir ganz im Hier und Jetzt leben können. Wie wir Beziehungen zu Christen und zu Nichtchristen gut gestalten können. Und er redet davon, wie es ist, weltoffen zu sein. Mit offenen Armen Menschen zu begegnen. Und jetzt starten wir mit dem Predigttext von heute. Der steht in Petrus 1 und ich lese euch die ersten beiden Verse vor. Petrus 1, 1 und 2. Petrus, Apostel Jesu Christi an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden im reichsten Maß. Petrus schreibt den Fremden in dieser Welt. Da sind wir beim Weltfremd. Die sind irgendwann keine Christen und sind jetzt als Christen irgendwie fremd dort, wo sie wohnen. Wie geht das? Und eigentlich klingt es auch nicht besonders gut, wenn man auf einmal fremd ist dort, wo man vorher schon gewohnt hat. Aber vermutlich kennt fast jeder von euch diesen Effekt. Bei mir konnte ich den ganz deutlich bemerken, als ich das erste Mal über beide Ohren verliebt war und das eine Zukunft hatte. Also nicht das erste Mal verliebt, aber das erste Mal verliebt und es hatte mehr Hintergrund. Da war das nämlich so, dass wenn ich zu Hause war und Sarah war bei ihren Eltern, dann fehlte da irgendwie ein Stück. Und wenn sie dann zu Besuch war, dann fühlte sich das irgendwie gut und richtig an. Und wenn sie da wieder wegging, dann fehlte wieder etwas zu einem richtigen Zuhause. Irgendwie passiert es manchmal, dass man sich zu gewissen Personen so sehr hingezogen fühlt, dass wenn sie weg sind, auf einmal etwas fehlt, obwohl man zu Hause ist. Finn Kliemann, ein Musiker und Künstler und ein Selfmade-Man, den ich sehr schätze, hat ein Lied geschrieben. Da heißt es, Zuhause ist kein Ort, das bist du. Ich glaube, wir können unsere Häuser so gemütlich einrichten, wie irgend es geht. Und trotzdem ist als Christ immer unser Zuhause bei Gott. Dort kommt unser Herz zur Ruhe. Dort ist Frieden und Heimat. Und dieses Fremdsein ist irgendwie unbequem und gleichzeitig aber auch schön zugleich. Wenn eine geliebte Person fehlt, dann ist das schlimm, dann ist das doof, dann muss man das aushalten. Gleichzeitig gibt es aber so eine Art Vorfreude in unserem Herzen, die sich irgendwie auch ganz gut anfühlt. Es ist ein bisschen wie in einem Mietshaus. Ich weiß, viele von euch wohnen in Mietshäusern. Und natürlich sorgt man dafür, dass es in diesem Mietshaus irgendwie lebbar wird. Manche sorgen sogar dafür, dass es schön wird. Oder dass es gemütlich wird. Oder dass es sogar eurem eigenen Stil so richtig entspricht. Und trotzdem ist es aber so, wenn ihr einen Wasserschaden habt, dann ist das nur halb so dramatisch, weil ihr irgendwie wisst, okay, das reißt kein Loch in mein Portemonnaie. Da ist ein Vermieter zuständig. Und noch viel abgeklärter werdet ihr sein, wenn ihr wisst, dass ihr demnächst in eine viel bessere, viel schönere Wohnung zieht. Und so ein bisschen ist es auch mit unserem Leben hier auf der Erde. All diese Vergleiche helfen uns ein bisschen, das zu verstehen, wie das ist. Aber sie hinken natürlich auch. Unser Zuhause ist der Himmel, die Herrlichkeit bei Gott, Leben, wie er es sich vorstellt, Beziehung, echte Zufriedenheit. Zum ersten Mal im Leben kann dort wirklich alles gut sein, auch wenn wir uns das hier kaum vorstellen können. Und dann wird auch klar, warum Petrus sowas Merkwürdiges sagt wie, eure, dass wir seine Kinder werden. Er wollte, dass wir die Ewigkeit bei und mit ihm verbringen. Wir haben seit jeher so ein kleines Problem mit dieser Erwählung oder wie die Theologen sagen, mit der Prädestination. Weil wir auf der anderen Seite überzeugt sind, dass wir einen freien Willen haben und uns entscheiden können, ob wir jetzt Gottes Kinder werden wollen oder nicht, ob wir mit Gott eine Beziehung haben wollen oder nicht. Aber ihr erinnert euch an die Pole, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und genau das ist so ein Pol der Bibel. Bei Gott ist das nämlich kein Problem. Wie soll denn eine so herrliche Zukunft nicht personalisiert sein? Jesus sagt an anderer Stelle, ich gehe in den Himmel, um euch Wohnungen vorzubereiten. Wie kann man eine geile Wohnung einrichten für jemanden und dabei nicht an denjenigen denken, der dort später wohnen wird? Das geht nicht. Das kriegt Gott nicht hin. Gott und Jesus sind zu sehr beziehungsorientiert, als dass es für sie irgendwie ein unpersönlicher Akt wäre, uns den Himmel schön zu machen. Nein, sie denken an uns. Sie denken an uns, wenn sie die Ewigkeit für uns vorbereiten. Und ich freue mich tierisch darauf. Und trotzdem darf jeder Christ werden und alle dürfen die Ewigkeit bei Gott verbringen. Jeder, der das Geschenk der Gnade Jesu, das, was wir an Ostern uns letzte Woche angehört haben, annimmt. Und genauso geht der Brief weiter. Ich lese 1. Petrus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Gott hat Erbarmen, steht dort. Das heißt nichts anderes, als dass wir Ostern eigentlich nicht verdient haben. Aber Gott konnte gar nicht anders, beziehungsweise er wollte nicht anders. Jesus ist auferstanden, haben wir letzte Woche gehört. Er ist irgendwie neu. Und auch wir werden neu. Gott hat die Kraft, Tote neu aufzuwecken, neu zu machen. Und auch wir werden neu werden im Himmel. In der Bibel heißt es, dass wir dort keinen Makel haben werden. Aber auch schon hier auf der Erde werden wir neu. Und um dieses Neuwerden, was das bedeutet, darum wird es in den nächsten Predigten gehen. Was Gott schon hier auf der Erde mit uns macht. Und deshalb haben wir auch, ich zitiere, eine sichere Hoffnung, ein unvergängliches, makelloses Erbe, das nie seinen Wert verliert. Oder umgangssprachlicher, unserem Style entsprechende, wunderschön eingerichtete Wohnung in direkter Nachbarschaft zu wunderbaren anderen Menschen und vor allen Dingen zu Jesus selbst. Das, ich zitiere, hält Gott für euch bereit und wird es durch seine Macht bewahren. Ich habe ein Haus und das unterscheidet mich von mindestens 90% der Weltbevölkerung. Und trotzdem macht mir diese Vorstellung Gänsehaut. Diese Vorstellung, dass Gott im Himmel ein Haus vorbereitet und dabei an mich und an euch denkt. Es gibt viele Christen und auch viele Nichtchristen, die in Armut leben, die vielleicht ihr Haus im Krieg weggebombt wurde oder die gerade eine Flut überstehen mussten, denen viel geraubt wurde. Und dieser Gedanke gibt so vielen Menschen Hoffnung. Und selbst mir gibt das Hoffnung, auch wenn es mir so extrem gut geht. Selbst in manchen ganz banalen Momenten, wenn ich abends im Bett liege und der Wind an den Dachpfannen ruckelt, denke ich irgendwie so, okay, das ist nicht das Haus für die Ewigkeit und es ist gut so. Und dabei geht es eigentlich nicht wirklich um das Haus, sondern um unser Zuhause, das, wo wir wirklich ankommen dürfen. Aber, ich zitiere, das gilt für die, die glauben, ist das deine Zukunft. Dann bekommst du ein ewiges Zuhause bei Gott. Es ist nicht kompliziert. Es ist einfach, dieses Angebot anzunehmen. Aber man braucht zwei Dinge, Einsicht und eine Entscheidung. Wenn du vor vollem Herzen sagen kannst, Gott, ich brauche dich und Gott, ich will an dich glauben, dann gehört diese Zukunft dir. Und das kannst du heute und hier machen. Das kannst du jederzeit machen. Gott ist so nah, ein einfaches Gebet reicht aus. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, kannst du dich an jeden wenden, den du heute hier vorne siehst. Wir beten gerne mit dir, wir beten gerne für dich. Gott möchte, dass wir in Beziehung zu ihm stehen. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, möchte ich euch Mut machen, das zu tun. Es lohnt sich. Vor allen Dingen, weil es euch ein Zuhause im Himmel garantiert. Aber was gehört zu diesem Glauben und zu diesem tollen Erbe dazu? Was ist so ein bisschen das Kleingedruckte? Petrus hält das nicht vom Berg, deshalb lese ich auch direkt die Verse 6 und 7. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheitlichkeit auch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Paulus sagt, ihr könnt euch freuen, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Ist das Petrus ernst? Und warum sagt er sowas? Hätte er das nicht ein bisschen anders verklausulieren können oder zumindest irgendwie das nicht in einen Satz packen können? Ich fände es nett gewesen. Aber Petrus schwafelt eigentlich gar nicht fromm daher, auch wenn das so rüberkommt. Er weiß nämlich genau, wie Leiden aussehen. Und er erlebte sie immer wieder. Was meint er also damit? Und er erklärt es selbst. Er spricht von Gold, das gereinigt wird und von einem Glauben, der auf Echtheit geprüft wird und der sich bewährt. Das ist uns vielleicht nicht ganz so geläufig, aber früher, je nach Herstellungsverfahren, war Gold auch ein bisschen verunreinigt. Und durch starkes Erhitzen konnte man Verunreinigungen verbrennen oder die konnten abgeschieden werden. Aber das vorherige Objekt aus diesem Gold wurde dabei vernichtet. Das Gold wurde reiner und wertvoller. Petrus sagt, Schwierigkeiten und Herausforderungen für unseren Glauben sind ein Grund zur Freude. Das klingt widerlich, wenn jemand Krebs hat, wenn man einen geliebten Menschen verliert oder jemand im Krankenhaus dahin vegetiert oder wenn eine jahrelange Beziehung irgendwie gestört wird, dann klingt es einfach nur schlimm. Aber es geht hier nicht um, und das kann durch alles Mögliche passieren, und ich möchte euch Mut machen, das, was in eurem Leben passiert, auch mit Gott auszuwerten, es auch ruhig mal als Herausforderung im Glauben irgendwie wahrzunehmen. Aber nicht alles, was auf dieser Erde passiert und schlimm ist, ist das, was Petrus hier meint. Und Petrus beschreibt dieses Leid auch. Er sagt, es hat eine kurze Zeit. Also Leid hat immer ein Ende. Spätestens in unserem Zuhause im Himmel. Oft ist es sogar nur kurz. Viele schlimme Dinge, die uns begleiten, begleiten uns Stunden. Manche begleiten uns Tage, manche begleiten uns Wochen. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass sehr wenige Dinge uns Monate und Jahre begleiten. Es gibt sie, aber die meisten schlimmen Dinge treffen uns kurz und hart. Und er spricht von Gottes Plan, oder in der Schlachterübersetzung heißt es noch etwas deutlicher, wenn es sein muss. Also Herausforderungen im Glauben dienen einem Zweck. Also nicht alles Leid, was wir erleben, aber das, was uns im Glauben passiert, hat einen Zweck. Und Petrus schreibt redet vom Durchmachen und Erleiden. Also es geht nicht um Zuckerwatte schlecken. Es geht um Schmerz, um Tränen, um Verlust und Aushalten. Und Petrus redet von Prüfungen. Ich weiß nicht, was dieses Wort in euch ausgut ist in unserem Umgangssprachlichen. Aber wenn Prüfungen gut gestaltet werden, bringen sie eiskalt die Wahrheit ans Licht. Und das ist gut. Also wenn in einer Prüfung herauskommt, dass jemand für einen Job nicht geeignet ist, dann ist das hart, aber ein wahrer Segen für seine zukünftigen Mitarbeiter oder für Leute, die mit ihm zusammenarbeiten müssen oder vielleicht auch für seine spätere Berufswahl, weil er eigentlich in etwas anderem viel besser ist. Es ist gut, wenn manchmal in einer Prüfung rauskommt, dass jemand für diesen Job nicht geeignet ist. Unter Umständen findet er sogar etwas, was viel besser für ihn passt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass manchmal, wenn ein Mensch ständig in Frage gestellt wird, er in einer Prüfung beweisen kann, was wirklich in ihm steckt. Und deshalb, so anstrengend eine Prüfung auch sein kann, sie hat ihr Gutes. Und wenn wir im Glauben geprüft werden, also wenn uns etwas Schweres trifft, das unseren persönlichen Glauben herausfordert oder unter Beweis stellen will und in uns Zweifel auslöst, dafür sorgt, dass es anstrengend wird, daran zu glauben, dass Gott immer da ist oder es letztlich immer gut mit uns meint, wenn Gott auf einmal unverständlich wird und wenn uns andere Christen enttäuschen. Ich könnte diese Liste ewig fortführen, aber dann trennt sich die Spreu vom Weizen, wie Nirvana, weil wir vielleicht nie richtig überzeugt davon waren. Es kann sein, dass euch etwas ganz Hartes trifft und ihr ganz vieles nicht mehr glauben könnt, was ihr euer Leben lang geglaubt habt. Und auch wenn es vielleicht schwerfällt, ist das erstmal gut. Prüfungen zeigen in uns, was göttlich ist und was wir getrost auf den Müllhaufen der hohlen Phrasen werfen können. Dinge, von denen wir nicht wirklich überzeugt sind. Zum Beispiel, wenn eine Krise in dir auslöst, ich habe sehr wenige, vielleicht sogar gar keine echten Freunde. Ich bin mir nicht sicher, ob Gott wirklich mich und mein Umfeld positiv verändern kann. Vielleicht hasst du Gemeinde, weil sie dich immer und immer wieder enttäuscht hat. Aber wenn dann übrig bleibt, Gott, ich brauche dich. Ich kann dieses Leben nicht ohne dich leben. Dann hat diese Prüfung etwas wirklich, wirklich Gutes in deinem Leben bewirkt. Du wurdest enttäuscht. Die Täuschung ist weg. Dein Glaube wurde geprüft und alles Oberflächliche, auf das du getrost verzichten kannst, ist weg. Es bleibt das, was wirklich Bestand hat und worauf Gott in deinem Leben weiter aufbauen möchte. Und deshalb sagt Petrus, so hart es auch klingt, freut euch, wenn ihr Prüfungen erlebt, wenn Dinge aussortiert werden, wenn am Ende vielleicht nur noch ein Hauch von dem übrig bleibt, was... Erst in Schwierigkeiten zeigt sich, ob ich die Theorie wirklich verstanden habe. Oder auch, welchen Teil ich verstanden habe und welchen Teil ich mir vielleicht nochmal zu Gemüte führen sollte. Und dieser Prozess tut unserem Glauben wirklich gut. Manchmal leiden wir darunter. Oft leiden wir darunter. Aber dieser Prozess tut unserem Glauben gut. Unser Glaube wächst und er bekommt Wurzeln, die wirklich etwas aushalten. Und auch hier gibt es beide Pole. Auf der einen Seite Leid, Trauer, Anstrengung und auf der anderen Seite kann es in uns tiefen Frieden und Gewissheit auslösen, dass Gott wirklich da bleibt. Und dann kommt das Schöne. Vers 8 und 9. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Hier ist alles, was wir irgendwie mit Gott erleben, nur so eine gewisse Vorahnung. Und das wird immer deutlicher und beständiger. Aber irgendwann können wir sehen und verstehen und dann haben wir eine überwältigende, jubelnde Freude. Jesus ist der Freund, stellt. Und das ist das, warum sich der ganze Heckmeck, den wir so als Christen betreiben, den wir als Gemeinden betreiben, den wir als effige Oldenburg betreiben, wirklich lohnt. Jesus ist schon hier und jetzt gewaltig daran, unser Leben zu verändern. Und wir haben das Zuhause in der Ewigkeit bei ihm. Und dann setzt Petrus sogar noch einen drauf in Vers 10 bis 12. Diese Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten. Denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Von der Schöpfung bis zu Jesus vergeht viel mehr Zeit als von Jesus. Die Menschen hatten nur so eine bloße Hoffnung, so eine bloße Vorahnung auf den Messias. Mehr aber auch nicht. Und jetzt haben wir Jesus. Wir haben die Geschichte von Ostern, wir haben die Bibel und wir haben Gott durch seinen Geist in uns. Wir haben die Gemeinde als Gemeinschaft, die schon hier ein bisschen abbildet, wie es ungefähr im Himmel sein muss. Und wir haben die Hoffnung und dieses Wissen auf die Ewigkeit bei Gott. Das unterscheidet uns total von den Menschen, die in der Bibel erwähnt werden. Tut mir leid, meine Finger werden immer kälter. Es ist immer schwieriger, den nächsten Zettel hier zu bekommen. Wir leben in einer so unglaublich privilegierten Zeit. Und genau das will Petrus sagen. Das ist purer Luxus, was wir über Gott wissen und wie wir ihn erleben. Ich möchte zum Abschluss kommen. Im Petrusbrief geht es um Pole und auch manchmal um Polarisierung. Wir leben ganz auf dieser Weltkugel mit dem Klimawandel, mit Corona, mit den Kriegen, mit Streit, mit Zerstörungen, mit all dem Mist, den es hier gibt. Und trotzdem haben wir die Hoffnung auf eine Ewigkeit bei Gott, ein Zuhause, eine neue Erde. Das hier ist unser Mietshaus. Es ist schön eingerichtet. Vielleicht wird es im Laufe des Lebens sogar immer schöner. Aber das Allerbeste wartet noch auf uns. Fordert. Unser Glaube wird trainiert und zwischendurch auch mal ordentlich geprüft. Und so hart es auch klingt, das ist ein Grund zur Freude. Denn dabei kommt raus, was wirklich trägt, was wirklich hält und worauf wir uns wirklich verlassen können. Unser Glaube wird echter, er wird tiefer, er wird fester. Und das, was nichts taugt, wird gnadenlos ausgemerzt. Am Ende führt alles, was wir aushalten, zu Gott. Am Ende unseres Lebens sogar in die Ewigkeit mit Gott. Und das ist wirklich ein Grund zur Freude. Ein Haus, das genauso aussieht, wie es dir ganz persönlich gut tut. Mit den liebsten Menschen um dich rum, die Jesus kennen und in Gottes unglaublich guter Nähe. Ich möchte beten. Danke, Jesus, dass wir dich haben. Danke für dieses unglaubliche Privileg, dass wir dich auch noch viel besser kennen können als die Menschen, die vor deinem Leben auf der Erde waren. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir dich so ganz nah bei uns haben, dass wir dich durch deinen Heiligen Geist ja in uns haben. Und danke, dass wir uns auf eine Zukunft mit dir freuen können. Auf eine tolle Wohnung, auf ein tolles Haus, das alles in den Schatten stellt, was wir hier auf der Erde jemals haben können. Ich bitte dich, und dass du für viele, viele Menschen ein Haus, eine Wohnung in der Ewigkeit vorbereitest. Danke, dass du ja mit Freude an uns denkst, während du dort alles schön machst. Und dass du es genau so machst, wie es uns gut tut, damit es all den Mist, den wir hier auf der Erde erleben, völlig in den Schatten stellt. Ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, das auszustrahlen, damit Menschen Bock darauf bekommen, wirklich die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Amen.